Gott ist allwissend. Das ist nichts Neues. Er kennt meine Gedanken von ferne, heißt es in einem Psalm. Bei den Menschen sieht das anders aus. Sie sind nicht allwissend. Und ich bin nicht allwissend. Ich schaue den Menschen eben nur vor den Kopf und nicht hinein. Apropos Kopf. Ich hätte hier einen mitgebracht. Einen von hinten. Eine Glatze. Was mag das für ein Typ sein? Ich habe da so eine Vermutung. Das ist sicherlich so ein Gewaltbereiter. Einer, der draufhaut. Einer, der keine Gnade kennt. Oder nur stylisch. Also, dass es so aus Modegründen macht, sich keine Haare zu haben. Nein, ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, das ist bestimmt so ein Schläger, vor dem man sich besser ein bisschen schützt und so weiter. Ein bisschen Abstand halten. Aber wenn man jetzt mal das Gespräch mit ihm suchen würde und ihn fragen würde, wie kommt es eigentlich, dass du keine Haare hast, ist seine Antwort eine andere. Chemotherapie. Krebs und die Folgen der Chemo. Das ist der Grund, warum ich keine Haare habe. Oh, da muss ich gestehen, da war ich mit meiner Vermutung am Anfang völlig auf dem falschen Dampfer. Tja, wir schauen eben nur vor den Kopf oder eben auf den Kopf, aber nicht hinein. Wir kennen selten alle Fakten, die zu dem Bild gehören und sind deshalb oft mit Vermutungen unterwegs. Vermutungen können aber, wie dieses Beispiel zeigt, auf recht wackeligen Beinen stehen. Und deshalb das Predigtthema von heute. Erwartungen klären statt Vermutungen anstellen. Ich glaube, das ist eine Basiskompetenz für ein gutes Miteinander. Also eine Grundfähigkeit, die hilft, dass Miteinander gelingt. Und diese Grundfähigkeit möchte ich heute mit einer biblischen Geschichte erklären, die uns das genau sehr plastisch vor Augen führt. Was es bedeutet, miteinander zu reden, anstatt nur Vermutungen übereinander anzustellen. Und zwar ist das ein Erlebnis von Josua und dem Volk Israel, das uns viel lehren kann. Die Vorgeschichte. Das Volk Israel war in der Sklaverei in Ägypten ziemlich lange. Gott befreit das Volk durch Mose auf wunderbare Art und Weise, führt es durch die Wüste, Sinai. Sie sind ziemlich lange unterwegs und irgendwann stehen sie vor den Toren des Landes, das Gott ihnen versprochen hat. Dieses Land hier, das Land, wo damals die Kanaaniter noch wohnten. Sie kommen ungefähr von hier unten und stehen dann hier ungefähr da vor den Toren des Landes und Mose schaut einmal hinein und von dem Berg und sieht, boah, es ist ein echt tolles Land. Und dieses Land hatte Gott ihnen versprochen, ihnen, dem Volk Israel, das aus 12 Stämmen bestand. 2 Stämme davon sind Ruben und Gad. Und als sie dort östlich noch des Jordans, dieses Flusses, der oben von dem kleinen See Genezareth runter zu dem Toten Meer fließt, das ist der Jordan, als sie noch östlich dieses Flusses stehen, da sagen die beiden Stämme Ruben und Gad zu Mose, du können wir beiden Stämme nicht einfach hier bleiben, das heißt, wir würden dieses Land hier gerne haben. Wir haben viel Vieh und dieses Land hier ist gut für Vieh. Und Mose ist absolut empört und sagt, wie könnt ihr nur? Ihr könnt euch doch nicht von den anderen Stämmen trennen und die ganze Arbeit machen lassen und ihr macht euch hier gemütlich. Und die Stämme Ruben und Gad stellen klar, so haben wir das gar nicht gemeint. Wir wollen hier einfach Pferche bauen für unser Vieh und Orte für unsere Frauen und Kinder, dass sie hier bleiben können. Aber wir selbst, wir Männer von Ruben und Gad, kommen natürlich mit rüber und helfen den anderen Stämmen, dass auch sie ihr Gebiet einnehmen können, dass auch sie ein Zuhause finden. Wir machen die Arbeit mit bis zum Ende und erst dann werden wir rübergehen. Und Mose sagt, ach so, alles klar, das geht in Ordnung, so können wir es machen. Mose geht selbst nicht mehr mit in dieses Land hinein. Er stirbt in hohem Alter dort vor den Toren des Landes. Aber sein Nachfolger Josua führt das Volk Israel an bei der Einnahme des Landes, das Gott ihnen versprochen hatte. Und das dauert ein ganzes Weilchen, vielleicht etwa 30 Jahre. Und hier könnte man jetzt vieles zu sagen. Vielleicht hast du auch Fragen dazu und fragst dich, ist das nicht ungerecht, warum ist das gerechtfertigt und so weiter. Da könnte man viel zu sagen, wäre vielleicht eine eigene Predigt wert. Vielleicht können wir auch nach dem Gottesdienst drüber ins Gespräch kommen. Aber das ist nicht mein Punkt heute. Sondern in der Predigt möchte ich heute Morgen den Blick auf das Ende dieser Zeit richten. Auf das Ende dieser Zeit unter Josua, nämlich auf den Moment, wo sie angekommen waren im Land, wo sie weitestgehend alle ein Zuhause gefunden haben. Es gab Schwierigkeiten auf diesem Weg, recht viele, aber jetzt eigentlich doch ein Happy End, so könnte man es sagen. Israel ist nach der Sklaverei in Ägypten und nach 40 Jahren Wandern durch die Wüste als ganzes Volk in dem Land angekommen, das Gott schon damals, vor über 600 Jahren, den Erzvätern Israels versprochen hatte. Dem Abraham und dem Isaak und dem Jakob, die noch als Fremde dort wohnten und wo Gott sagte, hier in diesem Land werdet ihr einmal wohnen dürfen. Und wir lesen in Josua 21, so hatte Jahweh, also Gott, alle seine Zusagen erfüllt. Keines seiner Versprechen an Israel war ausgeblieben. Alles traf ein. So ist Gott. Sein Wort gilt. Da fällt nicht die Hälfte unter den Tisch und das gilt auch für uns. Was er uns verspricht in seinem Wort gilt in vollem Umfang. Das Verlass drauf. Da fällt nichts runter. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein netter Satz, mit dem man ein Buch auch, so ein biblisches Buch auch abschließen könnte, oder? Also, das ist doch ein toller Punkt so. Was jetzt folgt im Buch Josua, scheint zunächst einfach nur ein fröhlicher Anhang zu sein. Josua ruft nochmal die Männer vom Stamm Ruben und Gad und auch dem halben Stamm Manasse zusammen. Die hat nämlich auch ein Teilgebiet östlich des Jordans. Und er drückt Wertschätzung und Dankbarkeit aus. Fast wie bei unserem Kommunikationsrat. Ich lese mal vor aus Josua 22. Damals rief Josua die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt alles getan, was Mose, der Diener Jahwes, euch befohlen hat. Auch mir seid ihr immer gehorsam gewesen. Ihr habt eure Bruderstämme bis heute nie im Stich gelassen. Und habt den Auftrag Jahwes, eures Gottes, während dieser ganzen langen Zeit treu ausgeführt. Jetzt hat Jahwe euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er es ihnen versprochen hatte. Kehrt nun in euer eigenes Land, auf der anderen Seite des Jordan zurück, das Mose, der Diener Jahwes, euch gegeben hat. Josua kommuniziert sehr wertschätzend. Er sagt, mir gefällt, wie ihr mitgearbeitet habt. Ich bin dankbar dafür und ich schätze euer Engagement wert. Und er sagt, und jetzt ist alles getan, ihr könnt nach Hause gehen. Josua gibt ihnen noch entscheidende Grundlagen mit für ein Leben, das gelingen kann, nämlich Liebe und Treue und Gehorsam gegenüber Gott. Und er sagt, ich wünsche mir, dass das in euren Herzen ganz tief verankert ist. Nehmt das mit und nun geht nach Hause, in euer Gebiet östlich des Jordans. Wir sehen das hier ganz oben, Ostmanasse, dann der Stamm Gad, dann der Stamm Ruben, östlich des Jordans auf der rechten Kartenhälfte. Dahin können sie jetzt gehen. Und im Prinzip könnte das Josua-Buch doch hier enden. So wie beim Film, das Bild fadet langsam aus, die Helden reiten in den Sonnenuntergang. Und jetzt müsste eigentlich nur noch dieser Abspann kommen. Regie, Gott in den Hauptrollen, Josua, Kaleb und wie sie alle heißen. Und besonderer Dank gilt und so weiter. Aber Augenblick, das Bild leuchtet nochmal auf. Und offensichtlich ist der Film doch noch nicht zu Ende und die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn was jetzt passiert, auf diesem Heimweg, das löst eine überraschende Kette von Ereignissen aus. Ich lese mal weiter. Da heißt es in Josua 22 ab Vers 9, so verließen die Männer der Stämme Ruben, Gad und Ostmanasse die übrigen Israeliten in Shiloh, das liegt hier, das in Kanaan liegt, und zogen in Richtung des Landes Gilead, wo sie sich aufgrund der Zusage Jahwes durch Mose angesiedelt hatten. Als sie zu den Steinmalen des Jordan kamen, die noch in Kanaan liegen, bauten die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse dort einen großen Altar. Ja, hört sich jetzt erstmal nicht so besonders an, gell? Also, gehen halt nach Hause, bauen halt noch einen Altar, dann ist doch alles gut, oder nicht? Nun, die Reaktion darauf von den übrigen Stämmen westlich des Jordans zeigt, dass sie absolut nicht einverstanden waren damit. Da heißt es dann nämlich, als die Israeliten, also die im Westen, die Nachricht erhielten, die Stämme Ruben, Gad und Ostmanasse haben bei den Steinmalen im Jordantal ein Altar vor das Land Kanaan gebaut, der noch auf unserer Seite steht, da versammelten sich alle Männer Israels in Shiloh, um gegen die Oststämme Krieg zu führen. Augenblick mal. Statt die erfolgreiche Landnahme zu feiern, statt den Frieden zu genießen, endlich haben alle ein Zuhause, da versammeln sich die Leute hier aus dem Westen in dieser Stadt Silo und nicht, um miteinander zu palavern, sondern um sich zum Krieg zu rüsten, und zwar zum Krieg unter Brüdern. Krieg, Kampf und Streit unter Brüdern. Das gibt's auch heute. In Familien, in Gemeinden, dass man sich in die Haare kriegt. Ja, aber warum haben die sich denn jetzt hier in die Haare gekriegt? Und was können wir daraus für uns heute lernen? Dafür sind ein paar Fakten notwendig, ein paar Hintergrundinfos. Und zwar heißt es in 5. Mose 12, da wird von Gott klargestellt, dass es nur ein zentrales Heiligtum geben darf, wo Opfer dargebracht werden für Gott. Ein Gott, ein Altar. Nur ein, unbedingt nur ein, nichts daneben. Und zu der Zeit von Josua stand dieser Altar in Silo, vor der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung mit Gott. Jetzt wird hier ein zweiter Altar gebaut. Das irritiert in der Tat. Und ein Kapitel weiter, 5. Mose 13, heißt es dann, dass mit Gericht von Gott zu rechnen ist, gegen die Städte Israels, die anderen Göttern dienen. Ja, das steht vielleicht dahinter. Dass die Leute hier aus den Stämmen in Westisrael die berechtigte Sorge haben, dass sich die Leute im Osten von Gott abgewandt haben. Und ob sie jetzt für andere Götter einen Altar gebaut haben oder einen zweiten Altar neben dem, den es in Silo gibt. So oder so gilt, das ist völlig gegen das, was Gott sich gedacht hatte. Und das wird auf jeden Fall zerstörerische Konsequenzen haben für ganz Israel, westlich und östlich des Flusses Jordan. Sie haben also eine berechtigte Sorge, sehr berechtigt. Aber in 5. Mose 13, wo es heißt, dass wenn so etwas ist, dass sich hier vielleicht Städte in Israel von Gott abgewandt haben und anderen Göttern dienen, dann heißt es, dann soll der Bann an dieser Stadt vollstreckt werden. Sie soll mit Feuer verbrannt werden, dass das Untreue gegenüber Gott keinen Platz hat in Israel. Aber da heißt es, in 5. Mose 13 eben auch folgendermaßen. Wenn du aus einer deiner Städte, die Jahwe, dein Gott, dir zur Wohnung gibt, die Nachricht hörst, es sei ein übles Gesindel aus deiner Mitte hervorgegangen und habe die Einwohner der Stadt verführt und gesagt, kommt, lasst uns anderen Göttern dienen, Göttern, die ihr nicht gekannt habt, dann sollst du das genau untersuchen, nachforschen und nachfragen. Und wenn sich der Bericht als wahr erweist, wenn es stimmt, dann, ja, dann ist es dran, hier Konsequenzen zu ziehen. Aber vorher nachfragen. Und genau das machen die Stämme aus dem Westen. Erstmal nachfragen, erstmal das Gespräch suchen, miteinander reden, statt nur Vermutungen übereinander anzustellen oder irgendwelchen Gerüchten Glauben zu schenken. Das machen sie hier. Sie schickten Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, nach Gilead zu den Stämmen Ruben, Gad und Ostmanasse. Er wurde von 10 Männern aus den Stämmen Israels begleitet und jeder von ihnen war das Oberhaupt einer ganzen Sippe in den Heereseinheiten Israels. Mit anderen Worten, anstatt direkt die Schwerter sprechen zu lassen, wird zunächst mal eine Gesandtschaft geschickt, das Gespräch gesucht. Und was für ein weiser Schritt. Davon können wir auch heute eine Menge lernen. Sie suchen erstmal das Gespräch und in diesem Gespräch bringen sie ihre Sorge deutlich vor. Da heißt es, Josua 22, Abvers 15, in Gilead angekommen, stellten sie die Oststämme zur Rede und fragten sie im Namen der ganzen Gemeinde Jahwes: Warum habt ihr dem Gott Israels die Treue gebrochen? Warum wendet ihr euch von Jahwe ab und baut euch einen Altar? Damit habt ihr euch heute gegen ihn aufgelehnt. Habt ihr denn noch nicht genug an der Sünde mit dem Baal Peor, die bis heute auf uns liegt? Das war jetzt so ein Ereignis aus der Wüstenzeit, wo sich Israeliten mit anderen Frauen und anderen Göttern eingelassen hatten. Ging nicht gut aus. Sie sagen hier weiter, ihr wisst, dass die ganze Gemeinde Jahwes schwer dafür zu büßen hatte. Und was tut ihr? Ihr wendet euch heute von Jahwe ab. Doch wenn ihr das tut, wird schon morgen sein Zorn die ganze Gemeinde Israels treffen. Wenn ihr aber denkt, dass euer Land unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das Jahwe gehört und wo er seine Wohnung aufgeschlagen hat und siedelt euch unter uns an. Aber gegen Jahwe dürft ihr euch nicht auflehnen und auch nicht gegen uns, indem ihr euch einen anderen Altar als den Altar Jahwes unseres Gottes baut. Denkt an Achan, den Sohn Serachs, der sich an dem Gebannten vergriff. Seine Schuld hat nicht nur ihm, sondern auch vielen anderen von uns das Leben gekostet. Soweit die Worte von Pinhas und Co. Sie bringen ihre Sorge deutlich vor. Denn aus den Puzzleteilen, die ihnen zur Verfügung standen, hat sich für sie ein Bild ergeben, das zu berechtigter Sorge Anlass gab. Sorge um die Stämme im Osten, Sorge um Israel insgesamt. Sie sagen es deutlich. Und dann hören sie zu. Dann hören sie einfach erstmal zu. Sie klären die Erwartungen, anstatt nur Vermutungen anzustellen. Sie fragen einfach nach und hören zu. Das ist ganz einfach weise, wie das Buch der Sprüche uns sagt. Da heißt es, wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Ein kluger Mensch möchte sein Wissen vergrößern, darum läuft er mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Genau darum geht es beim Predigtthema heute. Mit offenen Augen und offenen Ohren für den anderen zu leben. Das Gespräch zu suchen, mit ihm zu sprechen und wirklich, wie es hier im ersten Vers heißt, wirklich zuzuhören. Genau das machen sie hier. Die Sorge vorgetragen, ihre Vermutungen genannt und dann gesagt, sagt doch mal was dazu. Sagt mal eure Sicht der Dinge. Und das machen sie. Die Antwort der Leute aus dem Osten ist folgende. Da erwiderten die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse, den Oberhäuptern der Heereseinheiten Israels. Der Gott aller Götter, Jahwe, der Gott aller Götter weiß es und Israel soll es auch wissen. Wenn das Untreue und Auflehnung gegen Jahwe gewesen war, dann soll er uns heute nicht retten. Ob wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von Jahwe abzuwenden, und ob wir Brand- und Speisopfer darauf opfern oder Freudenopferfeste feiern wollten, möge Jahwe selbst entscheiden. Nein, wir haben das aus Sorge um unsere Nachkommen getan. Wir fürchteten, dass eure Kinder eines Tages zu unseren sagen könnten, was habt ihr denn mit Jahwe, dem Gott Israels, zu tun? Jahwe hat doch eine Grenze zwischen euch und uns gesetzt, ihr Söhne von Ruben und Gad, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anspruch darauf, Jahwe zu dienen. So könnten eure Kinder unsere davon abbringen, Jahwe zu fürchten. Darum haben wir den Altar gebaut. Er ist nicht für Brand- oder Schlachtopfer bestimmt, sondern soll auch für unsere Nachkommen ein Zeuge zwischen uns und euch sein. Er soll uns daran erinnern, Jahwe mit Brand- und Schlachtopfern und Opfermalen zu dienen. Dann können eure Kinder nicht zu unseren sagen, sie würden nicht zur Gemeinde Jahwes gehören. Und sollten sie es doch eines Tages tun, dann könnten wir sagen, seht euch diese Nachbildung von Jahwes Altar an. Unsere Väter haben sie gemacht. Sie wollten aber keine Opfer darauf bringen, sondern ihn als Denkmal zwischen uns stellen. Wir haben nicht im Entferntesten daran gedacht, uns gegen Jahwe aufzulehnen und ihm den Rücken zu kehren, indem wir neben dem Altar vor der Wohnung Jahwes noch einen Altar für Brand, Speis oder Schlachtopfer bauten. Das ist ihre Antwort. Interessant, oder? Wer hätte das gedacht? Motive können ganz anders gelagert sein, als ich zunächst angenommen habe. Was wurde hier zunächst angenommen? Auflehnung, Untreue. Doch was war das eigentliche Motiv für den Bau dieses Altars? Fürsorge für die nächste Generation, damit auch sie Gott anbeten können. Also nichts mit anderen Göttern und nichts mit Untreue gegenüber Gottes Wort. Ganz im Gegenteil. Fürsorge für die nächste Generation, um ihnen eine gute Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Das war das Motiv. Von außen konnte es wirklich missverstanden werden, dieser Bau des Altars, der doch gar kein Altar sein sollte, sondern nur eine Nachbildung, ein Denkmal, ein Erinnerungszeichen. Und gerade weil es missverständlich war, mussten sie miteinander sprechen, um zu verstehen, was das eigentliche Anliegen war und wie gut das eigentliche Anliegen war. Stellt euch einmal vor, diese Leute hätten nicht nachgefragt. Sie hätten ihre erste Vermutung nicht geklärt, sondern wären bei ihrer Annahme geblieben, Untreue, Götzendienst. Das wäre eine Katastrophe geworden. Krieg, Mord und Totschlag. Das heißt, wenn wir eine Vermutung über jemanden anstellen, der uns vielleicht verletzt oder enttäuscht hat, dann stehen wir in der Gefahr, in unserem Kopf mit einer Vermutung unterwegs zu sein, die nicht stimmt. Dass wir erstmal eine Annahme haben und eine Vermutung, ist okay und ist ganz normal. Ohne können wir gar nicht leben. Aber wenn wir diese Vermutung, diese Annahme nicht überprüfen, indem wir mit dem anderen sprechen, und wenn diese Annahme dann gar nicht zutrifft, dann bleibe ich bei meiner eigenen Version der Wirklichkeit. Dann schaffe ich mit meiner Vermutung, die auf wackeligen Beinen steht und gar nicht stimmt, dann schaffe ich damit eine Scheinwelt. Eine Welt, die es so gar nicht gibt, in der ich aber lebe. Damals, wer diese Scheinwelt für die Stämme im Westen, der Gedanke, diese Leute im Osten sind Götzendiener, sie sind untreu gegenüber Gottes Wort. Das wäre die Scheinwelt. Vielleicht auch heute in unserer Gemeinde, dass ich die Vermutung habe, die anderen wollen mich gar nicht. Ich bin ihnen nicht wichtig. Sie verurteilen mich. Oder sie sind gar nicht so begeistert für Gott. Das sind vielleicht Vermutungen oder Annahmen, die ich habe über andere, über jemand anderen, weil sich aus Teilerfahrung vielleicht so ein wackeliges Puzzlebild ergibt. Oder Leute bei uns im Dorf, in irgendeinem Dorf, wo man sagt, ach, die sind ja herzlos und kalt. Die wollen sich auch gar nicht integrieren. Die haben gar kein Interesse daran, hier im Ort mit dabei zu sein. Hast du mal nachgefragt? Nee, das nicht, aber denke ich halt. Aber vielleicht ist es gut, mal nachzufragen. Und vielleicht ergibt sich aus so einem Gespräch eine Einsicht, warum es jemand anderem schwerfällt, im Dorf dabei zu sein. Weil er vielleicht eine Erfahrung gemacht hat in seinem alten Wohnort, die ganz schwierig war. Vielleicht steht etwas dahinter, was wir gar nicht im Blick gehabt haben. Und wo sich erst durch das Gespräch ein volles Bild ergibt. Annahmen und Vermutungen sind vielleicht nur meine eigene Version der Wirklichkeit. Und wenn diese Annahmen nicht stimmen, dann speichere ich in meinem Kopf eine Lüge über den anderen ab. Und das tut keinem gut. Denn wenn ich etwas glaube, was gar nicht wahr ist, und es dann vielleicht sogar auch noch verbreite, schafft es Verwirrung, Konflikte. Es gilt, die fehlenden Puzzleteile zu suchen und im Gespräch miteinander zu entdecken. Und vielleicht werden wir überrascht, so wie Pinhas und seine Delegation aus dem Westen hier überrascht wurde. Für sie hat sich durch das Gespräch ein ganz, ganz neues Bild eröffnet. Dass hier bei den Stämmen Israels die Kommunikation gelingt, dass beide Seiten gut miteinander reden, verhindert den Krieg, wie wir jetzt zum Abschluss hören. Da heißt es, als der Priester Pinhas und die Fürsten der Gemeinschaft, die als Häupter der Heereseinheiten Israels bei ihm waren, hörten, was die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse zu ihrer Verteidigung vorbrachten, waren sie beruhigt. Pinhas, der Sohn des Priesters Eleasar, sagte zu ihnen, jetzt wissen wir, dass Jahwe weiter in unserer Mitte ist, denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Damit habt ihr Israel vor der Strafe Jahwes bewahrt. Und dann kehrten Pinhas und die Abgesandten Israels ins Land Kanaan zurück und brachten den Israeliten die Antwort von den Männern der Stämme Ruben und Gad aus Gilead. Und diese freuten sich über die Antwort und dankten Gott. Und jetzt dachten sie nicht mehr daran, gegen sie in den Krieg zu ziehen und ihr Land zu verwüsten. Letzter Vers. Die Rubeniter und die Gaditer nannten den Altar Zeuge, denn sie sagten, er steht mitten unter uns als Zeuge dafür, dass Jahwe Gott ist. Euer Gott und unser Gott. Der Gott, der uns verbindet. Das ist wirklich jetzt ein Happy End in dieser Geschichte von Josua und dem Volk Israel. Und die Moral von der Geschichte? Unser Fazit. Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern sie zu klären. Was kann uns dabei helfen? Auf Vorwürfe sachlich und geduldig zu reagieren. Das haben uns die Leute im Osten vorgemacht. Reden mit dem Vorsatz, den anderen zu hören und wirklich verstehen zu wollen. Das haben uns die Leute aus dem Westen vorgemacht. Das Anliegen des anderen wahrzunehmen, auch wenn es vielleicht inmitten von sehr unsachlichen oder emotional vorgetragenen Worten vorgetragen wird, dass ich versuche, zum eigentlichen Anliegen des anderen vorzudringen. Und dass ich mit einer Bereitschaft ins Gespräch gehe, Fehler in meinem eigenen Urteil zu erkennen und auszuräumen, indem ich eben nicht mit Vermutung unterwegs bin, sondern diese im Gespräch miteinander kläre. Es ist schon ein paar Jahre her, hier in dieser Gemeinde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich hatte es mir damals notiert. Da sprachen zwei Leute miteinander. Und der eine sagte zum anderen, du lass uns mal miteinander reden. Ich habe den Eindruck, du hast etwas gegen mich, dass irgendwas zwischen uns steht, ich weiß es nicht. Lass uns doch mal drüber reden. Und die andere Person sagte, ich gegen dich? Nein, ich dachte immer, du hast was gegen mich. Und deshalb war ich ein bisschen auf Abstand. Und beide Seiten konnten es durch dieses kleine Gespräch klären. Bald darauf hatte eine von diesen Personen Geburtstag und die andere hat angerufen und es war eine Freude, so erzählten sie. Sie haben genau das gemacht, worum es heute ging. Sie sind nicht länger mit Vermutung, mit ihrem Bild der Wirklichkeit unterwegs gewesen, sondern sind ins Gespräch gegangen, haben ihre Gedanken auf den Tisch gebracht und durch das Reden miteinander ist etwas geklärt worden und aus was scheinbar zwischen ihnen stand, weggenommen worden und eine neue Nähe konnte entstehen. Genau darum geht's. Nicht länger Vermutungen anzustellen, sondern Erwartungen miteinander klären. Ich glaube, das ist ein prima Schlüssel, um Missverständnissen und Konflikten vorzubeugen. Zum Thema nicht länger Vermutungen anzustellen, gab es manchen Gedanken in dieser Predigt. Das Thema Erwartungen klären wurde eigentlich nur gestriffen. Aber hier in dem Kleingruppenmaterial stehen dazu noch sehr starke Impulse drin. Schaut gerne rein, es ist beim Büchertisch auch wieder eine neue Ladung eingetroffen, wer da noch sich mit versorgen will, ob man es als Ehepaar durchgeht oder in der Kleingruppe. Es lohnt sich, hier im zweiten Kapitel nochmal das praktisch werden zu lassen. Ich möchte einfach enden mit diesen Fragen. Auf wen möchtest du neu zugehen? Wo ist es vielleicht hilfreich, dein Vorhaben zu erklären, um Missverständnissen vorzubeugen? Und wo lebst du mit Annahmen, mit Vermutungen über eine andere Person, wo es an der Zeit ist, sie in einem guten Gespräch zu klären? Dem du vielleicht einfach sagst, du, ich bin da mit einem Gedanken unterwegs und ich möchte ihn einfach mal mit dir klären, anstatt vielleicht mit einem falschen Gedanken, mit einem selbstgebastelten und bruchstückhaften Bild unterwegs zu sein. Lass uns doch einfach mal drüber reden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, Punkt, Punkt, Punkt. Und wie ist deine Sicht darauf? Ich möchte echt zuhören. Wer weiß, vielleicht wirst du überrascht. Das wünsche ich euch. Gott segne euch dabei. Amen.